Lass uns zu Beginn beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt hier in dieser Osterfreizeit Gottesdienst feiern dürfen und dass wir wissen dürfen, du bist unter uns und du sprichst zu uns, wie wir es gerade gesungen haben. Ja, und dass wir diese Verheißung haben, dass du mit deinem Wort in unser Herz hineinwirken willst und uns verändern willst. Ja, dass du uns dienst, so wie du uns damals gedient hast, als du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. So dienst du uns immer weiter, indem du uns führst und leitest, indem du uns in deiner Hand hältst und uns sicher zu deinem Ziel führst. Und wir bitten dich jetzt auch für diesen Gottesdienst und für diese Predigt, Herr, gib mir die rechten Worte, dass ich nicht aus mir selbst heraus rede, sondern dass ich das hier verkünde, was dein Wille ist, was in deinem Wort steht. Und gib uns allen, Herr, dass wir dein Wort aufnehmen, dass es eine Saat ist, die auf guten Boden fällt und die viel Frucht bringt. Amen. Schlagt bitte auf Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2 von Vers 5 bis 11. Da steht, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn wir das zusammenfassen wollen, was wir bisher in dieser Freizeit gehört haben, dann könnten wir das so machen. Jesus hat uns gerettet und darum sollen wir aus Liebe zu ihm, ihm folgen, ihm gehorsam sein und uns darum auch den von ihm eingesetzten Autoritäten unterordnen. Das heißt in erster Linie für uns, wir sollen unseren Eltern gehorsam sein, sie ehren und lieben und das eben aus Liebe zu Christus. In unserer Errettung ist Christus aber auch unser Vorbild für Gehorsam. Denn Jesus hat uns errettet, weil er dem Willen seines Vaters gehorsam war. So wie Gott der perfekte Vater ist, so ist Jesus der perfekte Sohn, weil er vollkommen gehorsam war. Das ist unser erster Punkt heute Morgen, vollkommen gehorsam. Jesus war seinem Vater gehorsam bis in den Tod. Stell dich das mal vor, gehorsam bis in den Tod. Wenn mir meine Eltern meine Freiheit beschränkt haben, wenn sie nur ein bisschen zu viel von mir verlangt haben, wenn sie meine Freizeit beschränkt haben, wenn sie meine Wünsche eingeschränkt haben, wenn sie mir Dinge verwehrt haben oder wenn sie mich vielleicht sogar bestraft haben, wie schnell ist es dann passiert, dass ich eben nicht mehr gehorsam war? Und vielleicht kennt ihr das. Vielleicht ist man noch so gehorsam, dass man äußerlich eben das tut, was sie gesagt haben. Aber wie sieht es dann in eurem Herzen aus? Wie schnell ist da eben nicht Liebe und Dankbarkeit, dass man gewillt ist, sich für seine Eltern aufzuopfern, dass man das dankbar annimmt, sondern im Gegenteil, Wut und Zorn kommt hoch, Undankbarkeit, Widerwillen, Ablehnungen, manchmal vielleicht sogar Hass. Ich habe mir so oft ausgemalt in meinen Teenagerjahren, was ich alles machen werde, wenn ich endlich 18 bin. Nicht, weil mir das unbedingt Spaß macht, sondern um es meinen Eltern dann zu zeigen, was für eine Freiheit ich habe und wie ich die ausnutzen kann. Gott hat seinen Sohn gesagt, dass er als Mensch auf die Welt gehen soll. Und das ist viel, viel mehr, als wenn jetzt eure Eltern dir sagen würden, geh als Missionar nach Sibirien oder irgendwo in den Dschungel. Viel, viel mehr. Das, was Gott seinen Sohn gesagt hat, dass er in diese Welt gehen soll und Mensch werden soll, das ist so krass, so groß. Christus, der Sohn Gottes, der ist Gott, genauso wie Gott der Vater. Er hat die gleiche Herrlichkeit, dieselbe Macht und Autorität und das schon immer und ewig. Er ist genauso ewig wie Gott. Er ist Gott. Und dann kommt noch was dazu. Die Menschen, zu denen er gehen sollte, die haben nicht auf ihn gewartet. Die haben ihn nicht freudig empfangen. Hey, endlich ist der Erretter da. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Jesus wurde von Geburt an verfolgt. Sie bekämpften ihn und sie verspotteten ihn. Sie wollten seine Hilfe nicht, sie wollten ihm nicht glauben. Im Gegenteil, sie behaupteten stolz, dass sie alleine zurechtkommen, dass sie aus eigener Kraft vor Gott gerecht sind, dass sie ihr Heil verdienen können. Und wenn schon sowas wie der Messias kommt, dann ist er höchstens noch dafür da, um mein schon ziemlich gutes Leben noch ein bisschen besser zu machen. Ja, Jesus so unser Lebensverbesserer und nicht Jesus unser Retter. Es gab einige Menschen, die ihm folgten. Es war nicht die Mehrheit. Es gab aber einige und die wurden dann seine Jünger. Aber auch diese Menschen, die so viel mit ihm erlebt hatten, die von ihm ausgebildet wurden, die diese ganzen Wunder miterlebt hatten, die von ihm versorgt wurden, sie verließen ihn, als es ernst wurde, als der Druck zu groß wurde. Und wir kennen das. Einer hat ihn verraten, ein anderer hat ihn verleugnet. Alle anderen sind geflohen von ihm. Und wisst ihr, was das besonders Krasse an der ganzen Geschichte ist? Christus hat das alles gewusst. Christus hat nicht nur die Geschichte, kennt nicht nur die Geschichte, hat nicht nur diese Geschichte gekannt, wie das Volk Israel sich immer wieder gegen Gott gewandt hat, obwohl Gott sich immer wieder diesem Volk zugewendet hat, obwohl er es immer wieder gerettet hat, sondern er wusste auch, wie die Geschichte weitergeht. Er wusste, als er seine Jünger ausgesucht hatte, dass da einer ist, der ihn verraten wird. Er wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird. Er wusste, dass sie ihn verlassen. Er wusste, dass seine Feinde ihn ans Kreuz bringen. Er hat darüber ein Gleichnis erzählt. Das Gleichnis von den untreuen Weingärtnern. Ich weiß nicht, ob ihr das Gleichnis kennt. Da ist ein Herr, er gibt seinen Weinberg, einen wunderschönen Weinberg, vertraut er Leuten an, seinen Knechten an. Und dann geht er außer Landes und dann schickt er regelmäßig seine anderen Knechte zu dem Weinberg, damit sie ihm die Frucht geben, die ihm zusteht. Und was machen die Leute, die den Weinberg, die Weingärtner, die den Weinberg betreuen? Sie vertreiben diese Knechte und sagen, nö, das behalten wir uns einfach. Und so geht das immer weiter, bis dann der Herr sagt, okay, was mache ich jetzt? Jetzt schicke ich meinen eigenen Sohn. Das ist ja mein Sohn, das ist ja der Erbe, vor dem werden sie Respekt haben. Aber genau das Gegenteil passiert. Die sagen sich, hey, der schickt seinen Sohn, das ist der Erbe. Wenn wir den umbringen, dann gehört uns alles. Jesus hat das gewusst. Und wir lesen hier Philipper 2, Abvers 6, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Wir müssen uns fragen, ja, warum? Wenn Christus das alles gewusst hat, warum hat er sich so erniedrigt und ist Mensch geworden? Warum ist er zu den Menschen gegangen, die ihn ablehnten? Warum ist er ihr Knecht geworden und hat ihnen gedient, hat viele, viele Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, hat die Menschen mit seinen Worten ermutigt und viele gesättigt? Und warum konnte Jesus selbst dann noch seinem Vater gehorsam sein, als ihn die Menschen unschuldig verurteilten und an ein Kreuz nagelten? Vers 8, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das müssen wir verstehen. Es waren die Schriftgelehrten und die Priester, die Jesus ans Kreuz brachten. Ja, aber sie waren doch auch eigentlich nur Werkzeuge Gottes. Sie erfüllten nur den Willen Gottes. Es war Gottes Wille, dass Jesus diesen Tod stirbt. Jesus selbst behielt zu jeder Zeit die Kontrolle. Wenn ihr die Passionstexte lest, dann werdet ihr immer wieder merken, dass es doch Jesus ist, der eigentlich hier die Kontrolle hat. Sie wollen Jesus festnehmen. Wir haben das an den Morgen hier zum Morgenacht immer gelesen. Sie wollten Jesus festnehmen, aber sie konnten es gar nicht. Jesus musste sagen, ja los, kommt, nehmt mich mit. Jesus hing am Kreuz, weil es der Wille Gottes war und weil sein eigenes größtes Anliegen es war, den Willen Gottes zu erfüllen. Er betete im Gethsemane doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Deshalb hing Jesus am Kreuz. Er hätte zu jeder Zeit Legionen von Engeln rufen können. Er hätte mit seinen Feinden kurzen Prozess machen können. Aber er ließ sich ans Kreuz nageln. Und er blieb auch dort hängen, als die Menschen ihn beschimpften und ihn verspotteten, als sie zu ihm hochschrien, ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab. Dann glauben wir an dich. Du hast doch gesagt, du bist Gottes Sohn. Wo ist denn dann Gott, dein Vater? Soll dir doch helfen. Und Christus ist der Sohn Gottes. Aber er kam, um die Menschen aus ihrer Verlorenheit zu retten. Und darum blieb er am Kreuz hängen. Und er sprach, wir haben das so oft jetzt gehört in dieser Freizeit, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus tritt für die Menschen ein, die ihn gerade ans Kreuz gehangen haben. Er tritt vor seinem Vater, für seine größten Feinde ein. Er betet für sie. Aber er trat nicht nur im Gebet für sie ein, sondern er ging eben noch weiter und er starb für sie. Stellt euch gerade mal vor, wen ihr nicht mögt, wer euer Feind ist, mit dem ihr Probleme habt. Jetzt stellt euch vor, dass ihr für diesen euren Feind euch aufopfert, für ihn bittet, ihn von ganzem Herzen liebt, alles für ihn tut. Und noch viel, viel größer ist das, was Christus für uns getan hat. Und dann gab er selbst sein Leben hin. Jesus ist dort nicht am Kreuz gestorben, weil er dann irgendwann seinen Körper den Geist aufgegeben hat, sondern Jesus gab sein Leben hin, niemand hätte es ihn nehmen können, weil er selbst das Leben war. Christus starb dort am Kreuz für unsere Sünden. Er nahm die Strafe, die wir verdient haben, auf sich. Deshalb starb er dort. Versteht ihr, auch unsere Sünden haben ihn ans Kreuz gebracht. Nicht nur die bösen Pharisäer und Schriftgelehrten damals, unsere Sünden haben ihn ans Kreuz gebracht. Ob wir dort damals dabei gestanden hätten und ihn verspottet hätten oder ob wir hier heute stehen und sündigen zu leben, ist es gleich. Jesaja schreibt doch, er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Er trug den Zorn Gottes, den wir verdient haben. Und wir fragen uns ja, wie konnte Jesus so weit gehen? Wenn ich euch jetzt nach dem Evangelium fragen würde, ihr wisst das alle, ihr würdet mir dann das erzählen können. Ja, Christus ist in die Welt gekommen, Christus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden und wenn wir daran glauben, wenn wir an Christus glauben, dann sind wir gerettet. Aber warum hat Jesus das getan? Warum konnte er das tun? Und warum? Ich denke, die Antwort wisst ihr auch aus Liebe. Aus Liebe. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, vollkommener Gehorsam aus vollkommener Liebe. Und die Liebe, die ihr sicherlich, an die ihr jetzt als erstes denkt, das ist natürlich die Liebe zu uns. Christus kam aus Liebe zu uns. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab. Oder wir haben es heute gehört, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und wie wird jetzt Jesu Liebe zu uns erkennbar? Wie wirkte sie sich konkret aus? Seine Liebe, das ist ganz wichtig, zeigte sich vor allem in seiner Demut. Und das ist so wichtig, weil es für uns so wichtig ist, für unseren Gehorsam, für unsere Liebe, für unsere Unterordnung. Das ist wichtig fürs fünfte Gebot, dass wir uns unseren Eltern unterordnen, dass wir sie lieben sollen. Wie machen wir das? Indem wir uns demütigen. In den Versen vorher, schaut noch mal rein, Philipper 2, Abvers 3, da wird definiert, was genau Demut ist. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ja, Demut ist das Gegenteil von Selbstzucht. Das ist, wenn man selbstlos ist. Dann Vers 4. Jeder schaue nicht auf das Seine, dass jeder selbst schaut, dass er gut rauskommt, dass er für sich selbst kämpft. Nein, sondern jeder schaue auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das war die Gesinnung, die Jesus hatte. Jesus schaute nicht auf das Seine, er behielt seine Gottheit nicht fest, wie einen Raub, ja, das ist das Bild, wenn Räuber irgendwas klauen in der Nacht und dann zusehen, dass sie dieses Diebesgut, diesen Raub, den sie haben, festhalten, damit der auch ja nicht wieder genommen wird. Nein, er hielt es nicht fest, obwohl es kein Raub war, es stand ihm zu, sondern er gab es hin. Seine Herrlichkeit hat ihn nicht davon abgehalten, Mensch zu werden. Jetzt überlegt ihr mal in eurem Leben, wenn ihr irgendetwas erreicht habt, wenn ihr irgendetwas bekommen habt, wenn ihr euch an etwas Besseres gewöhnt habt, dann versucht ihr es immer mit euren ganzen Kräften zu halten. Zum Beispiel, wer hat alles von euch ein Smartphone? Wer hatte vorher alles einen sogenannten Knochen? Wer möchte zurück zum Knochen? Versteht ihr? Ihr wollt nicht wieder dieses alte Handy haben, mit dem man ja nur telefonieren konnte. Ihr habt jetzt euer Smartphone und ihr wollt das behalten. Warum sollt ihr das auch wieder hergeben? Das steht euch doch zu. Jeder hat ein Smartphone. Oder habt ihr schon mal in eurem Leben mit der Hand abgewaschen zu Hause?
Ja.
Die Älteren unter uns. Wir wissen doch, was das ist. Ein Waschlappen. Ja, man wäscht mit der Hand ab und wenn man dann irgendwann eine Geschirrspülmaschine hat, dann will man nie wieder zurück zum Handabwasch. Oder wenn man ein Zimmer für sich alleine hat irgendwann, vielleicht sogar auf der Freizeit, man will nicht wieder zurück und sich mit seinen ganzen Geschwistern ein Zimmer teilen. Man will seine Freiheit, seinen Raum, seine Privatsphäre haben. Wir wollen nicht das wieder aufgeben, was wir uns verdient haben, auf was wir vielleicht lange gewartet haben, für was wir vielleicht sogar selber gearbeitet haben und bezahlt haben. Das geben wir nicht auf. Die Wahrheit ist, wir haben nichts verdient. Wir haben nichts verdient, uns steht nichts zu. Alles, was wir haben, haben wir von Gott. Es ist Gottes Geschenk an uns, alles. Dem Einzigen, dem irgendetwas zusteht, und zwar alles, das ist Jesus selbst. Jesus ist Gottes Sohn. Ihm steht es zu. Er ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er musste es sich nicht verdienen, er musste sich nicht irgendwie hocharbeiten. Nein, er war schon immer Gott. Und hätte Jesus so gedacht wie wir, hätte Jesus so über seine Herrlichkeit gedacht wie wir über unser Smartphone, dann wären wir immer noch verloren. Und Jesus hatte nicht nur ein Smartphone, Jesus hatte die Herrlichkeit, die Göttlichkeit, er hatte alles. Göttlichkeit, die hat er auch noch gehabt, als er sich erniedrigt hatte, als er Mensch wurde. Er war immer noch Gott. Aber seine Erniedrigung, seine Entäußerung bestand darin, dass er Mensch wurde. Und dieses Entäußerung, er entäußerte sich selbst, wenn man das wörtlich übersetzt, dann steht da, er machte sich leer. Er machte sich zu nichts. Tiefer geht's nicht. Ja? Er erniedrigte sich so tief, wie es nur irgend ging. Das, was Christus hatte, alle seine Herrlichkeit, nutzte er nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, sondern er gab es für unseren Vorteil auf. Diesen Schritt können wir nicht genug preisen. Aber Jesus ging ja noch weiter. Er starb für uns. Und er starb nicht nur irgendein Tod, sondern er starb den Tod am Kreuz. Und das war ein grausamer Tod. Das war der Tod, den sich die Römer ausgedacht hatten, um einen Menschen so weit zu erniedrigen, wie es nur irgend geht. Ihm wirklich die letzte Ehre zu nehmen. Damals durften römische Staatsbürger nicht gekreuzigt werden. Das war viel zu schmachvoll. Sondern die absoluten Schwerverbrecher, irgendwelche Sklaven, die wurden gekreuzigt. Und schon im Alten Testament steht, wer an dem Baum hängt, der ist verflucht. Wer an einem Holz hängt, so wie Jesus am Kreuz hing, der ist verflucht. Christus hat sich so weit erniedrigt, aus Liebe zu uns. Aus Liebe zu uns. Aber nicht, weil wir so liebenswürdig waren.
Nicht, weil Christus sagt, okay, hey, die haben sich so sehr bemüht und die können es halt nicht besser und die tun mir so leid und jetzt helfe ich denen. Nein, da war nicht ein Körnchen in uns, womit wir seine Hilfe und seine Errettung und seine Liebe verdient hätten. Und wisst ihr, woran das deutlich wird? An der Kreuzigung. An dem Verhalten der Menschen, die Jesus gekreuzigt haben. An dem Verhalten seiner Jünger, die ihm nicht zu ihm standen, sondern die wegliefen. Und an unserem Verhalten, an jeder von unseren Sünden. Ja, nachdem wir Christus kennengelernt haben, nachdem wir das Evangelium kennengelernt haben, nachdem wir davon erfahren haben, was machen wir? Wir sündigen weiter. Und deshalb haben wir ihm nicht die Errettung verdient, sondern das Gericht. Darum haben wir nicht die Liebe Gottes verdient, sondern den Zorn Gottes. Versteht ihr, darauf müssen wir achten, das müssen wir festhalten in unserem Herzen. Das ist das, was uns demütig macht. Jesus hat uns nicht gerettet, weil wir es verdient hätten, sondern weil wir es nötig hatten, weil wir verloren waren. Wir haben es heute gelesen, Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, als wir noch kraftlos waren, scheint er. Wir hatten überhaupt keine Kraft, irgendetwas zu tun. Jesus hat uns errettet, weil er selbst die Liebe ist. Weil uns sei unser Wohlergehen, unsere Errettung wichtiger war als sein eigenes Leben. Und darum ging er zum Kreuz. Aber er hat es nicht nur aus Liebe zu uns getan. Er hat es vor allem aus Liebe zu seinem eigenen Vater getan. Er hat es aus Gehorsam und Liebe zu seinem Vater getan. Er hat es getan, weil er seinen Vater über alles ehren wollte, weil er ihn verherrlichen wollte. Und auch das haben wir heute gelesen, Johannes 17. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Wisst ihr was? Jesus hat uns nicht für uns gerettet. Jesus hat uns für Gott gerettet. Jesus hat uns für seinen Vater gerettet. Am Ende werden alle ihre Knie beugen vor Christus, so haben wir es gelesen. Warum? Zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus war nicht uns gehorsam, sondern seinem Vater gehorsam. Und darum stieg er eben nicht vom Kreuz ab und hat gesagt, okay, wenn ihr es so wollt, dann mache ich es eben hier. Das hätte das Gericht bedeutet. Nein, er war seinem Vater gehorsam und darum blieb er hängen. Weil er seinen Vater über alles liebte. Und darum ist Jesus das größte und das vollkommene Vorbild für unseren Gehorsam. Für unseren Gehorsam zu Gott, aber natürlich auch für unseren Gehorsam zu unseren Eltern, zu unserem Vater, zu unserer Mutter, zu allen von Gott eingesetzten Autoritäten. Wir haben das in der Bibel heute mit Lars gehört. Ja, auch die Lehrer, deine Arbeitgeber, deine Dozenten, deine Ältesten sind von Gott eingesetzte Autoritäten. Aber Jesus ist nicht nur unser Vorbild. Er ist auch die Quelle für unseren Gehorsam, für unsere Demut, für unsere Liebe. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Christi Gehorsam ist die Quelle für unseren Gehorsam. Ich könnte dort auch schreiben, Christi Liebe ist die Quelle für unsere Liebe. Christi Demut ist die Quelle für unsere Demut. Wäre er nur ein Vorbild? Ich denke, das ist deutlich geworden, dann wären wir immer noch verloren. Das Vorbild, das ist so glänzend, so herrlich, aber es macht doch nur umso mehr deutlich, dass wir es nie schaffen, ihm zu folgen, aus unserer Kraft heraus. Aber Jesus zeigt uns nicht nur, was Demut und Liebe ist, sondern er schenkt sie uns. Und wisst ihr, wie Jesus uns diese Demut schenkt? Durch das Kreuz, durch die Botschaft vom Kreuz. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, war nötig, um dich und mich zu retten. Deine und meine Verlorenheit ist so hoffnungslos groß, dass Jesus so weit gehen musste. Dass der einzige Mensch, der jemals ohne Sünde war, der vollkommen liebte, dass er den Tod eines Verfluchten sterben musste, dass er deinen und meinen Tod sterben musste, das war nötig. Und das macht uns demütig. Jesus trug die Strafe für unseren Ungehorsam gegen Gott, gegen unsere Eltern. Jesus trug die Strafe für unseren Stolz, für unseren Egoismus. Er hat unsere Schuld bezahlt und er wäscht uns rein von diesem ganzen Schmutz. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden, schreibt Jesaja. Wisst ihr, was Menschen abhält? Wisst ihr, was uns abhält, das Evangelium zu glauben? Es ist unsere Sünde. Das ist ganz einfach. Was dich davon abhält, dich zu demütigen, ist dein Stolz. Du kannst dich nicht demütigen, einfach weil du stolz bist. Das ist dein Wesen. Was dich davon abhält, gehorsam zu sein, das ist dein Ungehorsam. Das klingt jetzt ein bisschen einfach, ja? Aber so ist es. Das ist es. Und jetzt kommt Jesus und vergibt dir das alles. Er wäscht dich davon rein und er schenkt dir dafür seinen Geist. Und dieser Geist, den er uns gibt, durch sein Werk am Kreuz, er lässt uns seine Liebe zu uns erkennen. Dass wir überhaupt begreifen, was ist denn da passiert am Kreuz? Das war nicht ein Versehen, ein schlimmes Vergehen damals von den Menschen, ein großer Fehler oder auch nur, dass es vielleicht ein Vorbild war, wie weit Jesus gegangen ist, sondern das war viel mehr. Er gibt uns seinen Geist und dann füllt er uns mit dieser Liebe, sodass wir auch ihn lieben können. Römer 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Nun, wie stehst du zu Jesus? Wie antwortest du auf diese Liebe? Wie antwortest du auf die Botschaft des Kreuzes? Überleg mal kurz. Wie antwortest du darauf? Was ich hoffe, ist, dass sich diese Botschaft nicht kalt lässt. Dass du von dieser Freizeit nicht nach Hause fährst, so wie du gekommen bist. Jesus hat alles für unsere Rettung gegeben. Und dann schreibt Paulus weiter und dafür wurde er über alles erhöht. Vor ihm müssen sich eines Tages alle Knie beugen, alle. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du jetzt dein Knie vor ihm beugst, dass du jetzt ihm deine Sünden bekennst. Jesus, dieser hohe König, dieser Richter, wie er hier beschrieben wird, wie er jetzt regiert über die Welt, er sagt dir auch, und er sagt uns allen, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen, ich werde euch vergeben, ich werde euch reinwaschen, ich werde euch segnen, ich werde euch mit meiner Liebe füllen. Und wenn du Jesus schon nachfolgst, und das vielleicht sogar schon seit vielen Jahren, dann hoffe ich so sehr, dass das Evangelium nicht etwas für dich ist, was du so als etwas behandelst, was so am Anfang deines Glaubens stand, was so der Startpunkt war. Ja, es gab die Zeit, da habe ich mir das nicht so viel gesagt, dann habe ich das verstanden, seitdem glaube ich, aber jetzt geht es um ganz andere Sachen, ich muss ja vorwärts kommen. Das Evangelium, das kenne ich, das ist schön, aber es ist gar nicht mehr so wichtig für mein Leben heute als Christ. Nein, dass du im Gegenteil es von Herzen wertschätzt und immer mehr und immer weiter und immer tiefer verstehen willst. Dass du immer mehr darüber nachdenkst. Dass es tatsächlich das Evangelium ist, was jeden Tag deines Lebens prägt. Dass du daraus die Kraft und die Liebe herausziehst für jeden Tag deines Lebens. Dass du nicht einen Tag aufstehst und denkst oder vielleicht nicht denkst, aber so handelst, ach, heute schaffe ich es ohne Christus. Heute mache ich einfach mal so durch. Ich kann ja dann später wieder zu ihm kommen oder wenn ich wieder in Not bin. Sondern dass uns das jeden Tag bewusst wird. Ich kann diesen Tag nur bestehen. Ich kann ihm nur folgen, wenn ich diese Kraft von ihm bekomme. Wenn ich das Evangelium wirklich vor Augen habe. Wenn seine Liebe wirklich mein Herz erfüllt. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? In unserem Leben als Nachfolger Christi. Wir haben oft dieses Bonusdenken, das ist im Prinzip in der Welt verbreitet. Das Bonusdenken, das läuft so. Da ist jemand, der ist mir freundlich gesinnt, das gefällt mir. Der Bonus ist ein bisschen angesammelt, ich bin freundlich zu ihm. Ah, jetzt kommt er mich besuchen, er bringt mir ein Geschenk mit. Wow, noch mehr Bonus. Bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich mich suche, bringe ich auch was mit. Und so ist das wunderbar und der Bonus steigt und steigt. Und wenn er jetzt dann doch mal irgendwie mir blöd kommt oder die Verabredung nicht eingehalten hat oder irgendwas von mir verlangt, was mir gar nicht gefällt, naja, dann sinkt der Bonus zwar, aber er hat ja noch Bonus. Ja, und jetzt kommt er mich besuchen und hat diesmal überhaupt kein Geschenk mit. Naja, aber gut, ist ja ein alter Freund. Aber jetzt habe ich ihn besucht und da gab es noch nicht mal was zu essen. Und jetzt hat er mir noch neulich das und das gesagt. Jetzt ist erstmal aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und dann geht es ganz schnell. Beim nächsten Mal kommt man in den Minusbereich. Und dann geht das hier genauso weiter. Meistens geht es dann dort sonst wohin. Bis man sagt, okay, das war's. Was wollen meine Eltern überhaupt noch von mir? Ich habe mir Mühe gegeben, aber es hat keinen Sinn. Was wollen meine Geschwister noch von mir? Die nerven mich doch den ganzen Tag. Und diese Freunde, das bringt doch alles nichts mehr. Das ist unser Bonusdenken, ja? Die Bibel sagt, wir sollen uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist gut. Denn wir sollen uns wirklich gegenseitig helfen, uns zu lieben. Aber wenn das alles ist, dann landen wir schneller, wie wir es uns versehen, im Minusbereich und das war's. Die Liebe Christi, die Liebe, mit der er uns liebt, die ist unendlich groß, weil Christus unendlich groß ist. Die Liebe, die wir hier im Kreuz sehen, in dieser tiefen Erniedrigung, die ist unendlich groß und wir müssen uns mit dieser unendlich großen Liebe füllen lassen. Und dann wird unser Bonus eben nie sinken, sondern er ist unendlich groß. Wir haben jetzt in dieser Predigt und wir haben in dieser ganzen Freizeit an dieser Liebe, an dieser Botschaft nur gekratzt, um so ein bisschen da und dort einen Einblick zu bekommen. Die Botschaft vom Kreuz ist so groß, so tief. Und das ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass ihr da immer weiter dranbleibt. Dass ihr dieses Gebet mit Paulus sprechen könnt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt. Seht ihr, diese Liebe ist so groß, dass wir sie nie ganz erkennen können. Sie übersteigt alles. Und wie geht's weiter? Die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist der Wille Christi, dass wir mit dieser Liebe so erfüllt werden, dass wir erfüllt sind mit Gott. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gott kann viel mehr tun, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter, der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Lass uns jetzt zusammen das nächste Lied singen. Woher wissen wir?